Du möchtest anfangen.
Ich möchte anfangen.
Gut, dann.
Ich möchte jetzt gerne mit dir über die S-Leitlinie prähospitales Atemwegsmanagement diskutieren.
Ja.
Aber zuerst ein paar einleitende Sätze. Der ein oder andere rettungsdienstaffine Mensch oder der prähospitalen Notfallmedizin zugewandte Mensch hat sicherlich schon mitbekommen, es gibt eine neue S1-Leitlinie. Prähospitales Atemwegsmanagement. Warum nur eine S1-Leitlinie? Ja, das Problem ist, dass es wenig randomisierte Studien gibt zum Thema sozusagen Atemwegssicherung in der Präklinik. Das ist klar. Wie will man das randomisieren? Das wäre ethisch schon alleine schwierig. Trotzdem hat man sich ein Konsenspapier erstellt, wo unter anderem die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin beteiligt ist, der Bundesverband der Notärzte, der Bundesverband Rettungsdienst, also auch Rettungsfachpersonal erstmalig mit eingebunden wurde, was ich sehr spannend finde und auch gut finde vor allen Dingen. Und man hat sich auf ein paar grundlegende Dinge geeinigt. Man hat sich als erstes mal darauf geeinigt, dass die Sicherung der Atemwege präklinisch deutlich schwieriger ist als elektiv in der Klinik. Logisch.
Ist schon auf Intensivstationen schwieriger als
im OP. Genau, weil es einfach Notfallsituationen sind. Und im OP sind die Leute ja doch irgendwie deutlich stabiler.
Ja.
Und auf der Straße bei schlechtem Equipment, schlechter Schulungslage oder weniger Routine wird es natürlich automatisch schwieriger. Diese Leitlinie gibt jetzt erstmalig, muss man sagen, Mindeststandards für Ausstattung und Ausbildung vor. Das finde ich spannend, das werden wir sicherlich gleich noch diskutieren, obwohl ich glaube, wir können wenig diskutieren, weil wir uns wahrscheinlich einig sind, aber es ist spannend, dass das so klar festgeschrieben wird und ich würde mir wünschen, also in diesem Fall will ich mir wünschen, dass das quasi einen Vorschriftscharakter hätte, aber okay. Die Erfüllung dieser Standards wird als essentiell durch die autonome Leitlinie angesehen. Die Leitlinie hat insgesamt 39 Empfehlungen und wir beide werden jetzt, oder ich werde die 10 Kernaussagen jetzt vorstellen und wir diskutieren das Ganze dann, weil diese 39, also das führt zu weit und ich glaube, da ist der Podcast auch irgendwie dann das falsche Format. Ja, betont habe ich schon, die Evidenzlage ist schwach, es gibt nur sehr wenig randomisierte Studien zur präklinischen Atemwegssicherung und deshalb nur S1-Empfehlung. Die erste Empfehlung, und das ist eigentlich ganz spannend, Tom und ich hatten vorhin schon mal bei einer Pizza kurz drüber gesprochen, ist kritische Überprüfung der Indikation zur Atemwegssicherung. Wenn man sich den Background mal so ein bisschen anguckt, es gibt 80% Indikationen der Atemwegssicherung bei akuten Erkrankungen, 10-20% ist Trauma. Da unterscheidet man zwischen sofortiger und dringlicher Therapie. Sofort ist bei anhaltender Apnoe, also sprich Herz-Kreislauf-Stillstand, kann man eigentlich sagen, dringlich immer, also hat noch ein bisschen Zeit und da bewegt man sich ja immer in so einem Spannungsfeld zwischen der eigenen Erfahrung und vielleicht mehr Kompetenz, wenn ich in die Klinik fahre, kurzen oder langen Transportweg und möglichem schwierigen Atemweg, der eine deutlich höhere Inzidenz in der Präklinik hat als im Krankenhaus. Erstmal empfiehlt in dieser Leitlinie die DSI, also die Late Sequence Induction. Haben wir in unserem Podcast schon mal jetzt mehrfach erwähnt. Wir freuen uns sehr, dass die Leitlinienautoren auf uns gehört haben. Vielen Dank dafür. Und sie empfehlen natürlich auch Präoxygenierung, um die Beginnung zu verbessern. Das sind aber alles im Prinzip alte Hüte. Das ist klar, da bin ich ein bisschen jetzt abgewichen von diesen 10 Kernaussagen. Ja. Ich wollte nur das mit dem DSI eigentlich einmal erwähnen, weil das hat mich persönlich gefreut, als ich es gelesen habe, dass es drin stand. Aber Tom, wir hatten vorhin kurz drüber gesprochen, kritische Überprüfung der Indikation zur Atemwegssicherung. Wenn wir jetzt hier rumlaufen und fragen 5 Kollegen und schildern irgendeinen Fall, kriegen wir wahrscheinlich 6 Aussagen dazu, zwischen hätte ich auf jeden Fall intubiert, muss man gucken, oder hätte ich nicht intubiert.
Und im Nachhinein wissen es immer alle besser, wenn man, nicht immer alle besser, klingt zu böse, aber es ist schon so, wenn man dann im Nachhinein drüber redet und sagt, wie hättet ihr es denn gemacht, dann ist es natürlich mit Ruhe natürlich auch leicht dran zu gehen.
Genau. Ja, weil ich denke, trotzdem, man muss sich einfach überlegen, kann ich diesen Atemweg, wie er sich mir jetzt darstellt, kann ich den sicher handeln oder mit einer großen Sicherheit, weiß man ja erst mal reinguckt hat, aber ist die Wahrscheinlichkeit gut hoch, dass ich das kann und profitiert der Patient davon?
Ja, ich glaube, das ist das viel Wichtigere. Also ich meine, natürlich sollte ich mir sicher sein, ich kann diesen Patienten handeln, gar nicht den Atemweg. Wenn ich den Tubus nicht reinkriege, dann kann ich ihn mit einer Larynxmaske im Larynxtubus sichern,
klar.
Kann ich mit der Videolaryngoskopie umgehen und traue ich mich im Zweifel da reinzuschneiden, auch wenn das die wenigsten von uns wahrscheinlich schon mal gemacht haben, außer an Leichen, traue ich mich im Zweifel. Das ist das eine, aber viel wichtiger ist, hat der Patient was davon, wenn ich ihm jetzt Narkose mache und den Atemweg sichere? Also Narkose mache ich ja nicht immer, aber die, die nicht davon profitieren, die brauchen Narkose.
Genau, man muss sich überlegen, also wenn man die Entscheidung zur Narkoseeinleitung, also mal jetzt weg von der Reanimationssituation hin zu einem interstabilen Patienten, vom Entscheid bis zur definitiven Atemwegssicherung mit Anschluss an den Transportrespirator sind optimistisch geschätzt 10 Minuten. Würde ich sagen.
Ja.
Mal abgesehen davon, dass man wahrscheinlich den Weg aus der Wohnung verlängert, weil man noch ein Beatmungsgerät schleppen muss und oder einen Beutel machen muss oder was auch immer machen muss. Das muss man sich ganz genau überlegen, wenn man einen Patienten hat, zum Beispiel akutes Abdomen, Verdacht auf rupturiertes Bauchaortenaneurysma. Ganz schwierige Geschichte, ich weiß, wenn ich hier auch noch relaxiere, dann schlechtes Beispiel, aber da ist ja nun die absolute Load-and-Go-Indikation.
Ja.
Oder ein Verkehrsunfall mit einem brettharten Bauch, der noch ansprechbar ist. Und ich habe einen Transportweg von 5 Minuten in den nächsten Schockraum.
Der kommt in Schock. Ja, wenn der noch atmet.
Ja. Und wenn man dann überlegt, der hätte vielleicht auch noch ein Thoraxtrauma. Wenn ich den intubiere, dann muss ich den auch gleich noch Thoraxdrainagen legen, damit ich nicht. Ja. Also ich schaffe mir viel mehr Probleme damit, als dass der Patient davon profitiert.
Ja.
Und man, ich glaube, wir als Anästhesist müssen auch von dieser Tendenz so ein bisschen weg, uns nur, weil wir Atemweg relativ gut beherrschen, dass wir denken, wir dürfen nur irgendwo ankommen mit einem intubierten Patienten.
Ja, stimmt.
Also das ist ja so ein Reflex, den man, so, da mache ich das, was ich kann. Der Internist nimmt sein Stethoskop und horcht so und denkt und der Anästhesist überspitzt gesagt nimmt das Laryngoskop und
Und den Patienten an die Hand.
Ja, genau so. Fühlt sich ganz gut an. Das ist nicht das Problem.
Also, ja, aber genau so.
Genau, und ich glaube, darauf will diese Empfehlung in der Leitlinie hinaus. Also merkt euch, bevor man diese, wie ich vielleicht, Entscheidung mit großer Tragweite auf jeden Fall, aber vielleicht finale Entscheidung trifft zur Atemwegssicherung, gerade beim COPDler oder so, der kommt vielleicht davon ja gar nicht weg, wieder vom Tubus, nochmal kurzen Schritt zurücktreten, nochmal 10 Sekunden Auszeit machen und überlegen, ob das wirklich für den Patienten zielführend ist. Mhm. Zweite der 10 Kernaussagen, obligate Durchführung einer Präoxygenierung, habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, sollte Standard sein. Die Leitlinie empfiehlt hier Präoxygenierung über 4 Minuten mit Home Flow oder Demandventil. Das ist klar. Und auch eine apnoeische Oxygenierung zwischen Narkoseeinleitung und Anschlagzeit der Relaxanz.
Klar.
Wir hatten ja schon mal diese Diskussion mit den sanften Maskenbeatmungen. Ja. Da gibt es ja auch Studiendaten zu. Aber die Leitlinie schreibt jetzt explizit passive Oxygenierung, apnoeische Oxygenierung sozusagen.
Dann Nasenbrille, 15 Liter.
Nasenbrille, die empfehlen eine Maske mit Reservoir oder die Mandventil.
Okay. Und okay, an der Nasenbrille sehe ich gerade den Vorteil, also deswegen war das mein Gedanke, dass ich, während ich laryngoskopiere, sogar noch theoretisch den Flow habe und vielleicht ein bisschen höhere Flussgeschwindigkeiten aus der Kanüle aufbaue. Aber das ist Theorie, das ist jetzt keine.
Aber klingt plausibel.
So ein bisschen wie die High Flow Nasal Cannula.
Ja.
Ich weiß, ganz andere Flussraten
bis zu 60 Liter.
Nur um.
Ja, aber ich denke, da brauchen wir auch nicht viel drüber diskutieren.
Nein, also das ist
Standard.
Das ist auch, das ist tatsächlich auch sowas, wo ein Anästhesist auch nur denkt, okay, ja, klar, wie soll ich sonst machen?
Ja, so. Ne, also nicht den Beatmungsbeutel zur Seite legen oder die Maske zur Seite legen, sondern schön drauf lassen. Und dann profitiert der Patient auf jeden Fall. Ich finde, man könnte auch beim, und das empfehlen sie auch, beim Lungeninsuffizienten bei der Präoxygenierung CPAP. Ne? Also zur Präoxygenierung schon bei adipösen Patienten und pulmonal insuffizienten CPAP-Maske drauf und mit Druckunterstützung präoxygenieren. Wenn der Patient es toleriert.
Ja, eine Einschränkung, nur um es einmal gesagt zu haben, mit dem Demandventil kann man super präoxygenieren, aber nicht apnoeisch oxygenieren.
Das ist korrekt.
Weil
wie soll es funktionieren?
Genau.
Na? Dann dritte Empfehlung. Die endotracheale Intubation ist der Goldstandard der Atemwegssicherung. Alter Hut. Jetzt aber jedoch nur, wenn mindestens 100 Intubationen unter Aufsicht dokumentiert wurden und 10 Intubationen pro Jahr durchgeführt werden.
Okay.
Und das finde ich spannend, dass das ein Konsenspapier ist, wo nicht nur Anästhesisten dran beteiligt waren, sondern im Berufsverband der Notärzte Deutschlands auch alle anderen Fachrichtungen, die so auf dem NDF unterwegs sind. Das heißt, wenn wir mal realistisch sind, abgesehen von einigen vielleicht internistischen Intensivmedizinern, die nichts anderes machen als internistische Intensivmedizin,
ja,
wird niemand, keine andere Fachrichtung außer Anästhesisten diese Anforderungen erfüllen.
Die 100 Intubationen, die 10 pro Jahr, 10 jeder engagierte Notarzt
kann das machen. Aber die 100 unter Anleitung ja, finde ich, also 100 unter Anleitung habe ich auch nicht.
Ja.
Also ich habe viel mehr natürlich, aber nicht.
Ja gut, aber ich glaube, unter Anleitung heißt jetzt nur, es ist, wer,
nein,
ist ein Oberarzt, ein Ruf.
Genau, halt, genau. Dass genau, darum geht's.
Wenn nicht 100 Mal einer Händchen hält, wäre
oh, das wäre doch ganz nett gewesen.
Ja,
aber Johannes, siehst du wirklich alles? Bist du dir ganz sicher? Was sind sichere Intubationszeichen? Nein, ja, aber ich finde das spannend, dass das erste Mal so in Zahlen aufgeschrieben ja, wird. Und das ist wirklich, ja, wir vergegenwärtigen uns, die Erfüllung der Standards wurde so formuliert, wird als essentiell angesehen.
Mhm. Ja.
Das heißt, Intubation nur, wer das mindestens 100 Mal gemacht hat und noch 10 Mal pro Jahr weitermacht. Und wir alle kennen ja auch den einen oder anderen Notarzt, der über die Börse unterwegs ist und der eigentlich nichts anderes macht. Ob der auf 10 im Jahr kommt?
Ja.
Also.
Keine Frage.
Finde ich schwierig. Noch spannender wird es beim nächsten Punkt.
Ist ja auch schwierig für jeden hauptamtlichen Notarzt auf die 10 zu kommen, je nach Einsatzgebiet. Aber
genau, es sei denn, vielleicht gibt es, wenn der hauptamtlich jetzt über irgendwie eine Stadt oder einen Landkreis angestellt ist, eine Kooperation mit dem Krankenhaus, so eine Fortbildungswoche ja, sozusagen macht.
Genau.
Ne?
Aber wenn du nur als Notarzt tätig bist, wo ich auch einige kenne, ist das, wenn du nicht Hubschrauber auf dem Hubschrauber unterwegs bist, glaube ich, schwierig. Im NEF 10 im Jahr. Gut, ich habe dieses Jahr, aber das Jahr ist auch schon halb rum. Ich habe, glaube ich, mal abgesehen von Reanimationen, habe ich 2 intubiert.
Und ich komme seit März auf, abgesehen von Intubationen,
ein. Abgesehen von Reanimationen.
Meint ja, abgesehen von Reanimationen, also nicht sozusagen Kreislaufstillstand, sondern elektive ja, Intubation mit Narkose einmal.
Präklinisch,
ja. Präklinisch. Also das ist
zumindest bei uns doch eher selten, oder? Ja,
okay. Also ich glaube nicht, dass wir da unter dem Schnitt liegen. Also das ist wahrscheinlich.
Ja. Ich hätte eher gedacht, dass ich eher sogar großzügig bin, was das angeht. Also, dass ich, aber ja.
Ja.
Kritisch hinterfragen.
Ja. Genau. Dann nächste Empfehlung, den extraglottischen Atemweg als primären Atemweg soll man wählen, wenn diese 100 Intubationen nicht erfüllt wurden unter Anleitung und 45 Anwendungen einer extraglottischen Atemwegshilfe unter Aufsicht dokumentiert wird, sowie 3 Anwendungen pro Jahr erfolgen.
Okay.
So wie zusätzlich als Alternative bei schwierigem Atemweg. Gut, das ist logisch. Und da wird es auch für unsere gesamten Notfallsanitäter nämlich spannend.
Ja.
Weil im Klinikpraktikum 45 Anwendungen einer extraglottischen Atemwegshilfe.
Da müsste man sie viel mehr. Das Problem ist ja, dass wir in der Klinik den Lochlaringsmasken benutzen.
Dazu komme ich später.
Aber ja, nee, kommen sie nicht drauf.
Nein.
Also selbst wenn sie mit einem motivierten Kollegen im richtigen Saal sind, kommen sie da nicht drauf?
Nein, würde ich auch nicht sagen. Also 3 Anwendungen pro Jahr, glaube ich, ist einfach zu schaffen. Ja. Wenn man hauptamtlich im Rettungsdienst arbeitet, durch die Reanimation, da kommt man hin. Aber diese initiale Zahl einmal zu reißen, glaube ich nicht.
Nee, glaube ich auch nicht.
Und ein Nicht-Anästhesist als Notarzt noch viel weniger als die Notfallsanitäter.
Ja, machen ja nur wir, ne? Die
genau.
Also. Und ein paar Notfallmediziner, die vielleicht rein notfallmedizinisch unterwegs sind.
Das mag sein, aber auf Intensivstationen zum Beispiel kommt es hier nicht vor.
Nee.
Außer zu überbrücken, wenn gar nichts geht. Bis irgendeiner kommt, der mehr Expertise hat, aber ansonsten eigentlich nicht. Und ich finde es spannend, dass sie diese Zahlen definieren. Ne, wir kennen ja alle diese Studie da, wo mal einer aufgeschrieben hat, so ne, 100 Intubationen braucht man, bis man 95% ja, Quote im ersten Versuch hat und so, aber das ist jetzt erstmal da steht. Ja. 5. Empfehlung. Extraglottische Atemwegshilfe mit Drainagekanal und oder Platzierung einer Magensonde als Möglichkeit, sprich die nächste Stufe der Magensonde, der Larynxmaske.
Okay.
Ist die eindeutige Empfehlung. Müssen wir jetzt erstmal so.
Müssen wir hinnehmen?
Haben wir nicht. Also, mich würde interessieren, ob die Kollegen, die unterwegs sind, das alle zwingend haben. Also ich habe das schon mal gesehen, aber ich bin noch in keinem Rettungsdienstbereich gefahren, wo es so war. Und ich fahre in einigen. Also
ich auch noch nicht.
Das mag daran liegen, dass die Dinger teurer sind. Was ganz spannend ist, weil man kann ja über die dann auch überprüfen, ob die Larynxmaske zum Beispiel richtig sitzt oder der Larynxtubus. Ne? Wenn die einen Drainagekanal haben, kannst du so ein Gel oben drauf machen und so einen Bubble-Test und dann kannst du gucken, ob da sich, ob da sozusagen Luft zurückkommt oder nicht.
Ja.
Und deshalb diese Empfehlung, einfach zur Lagerkontrolle. Ich würde es mir wünschen. Mehr kann, bleibt mir da nicht zu sagen.
Ja.
Also, aber ich habe die 45 Anwendungen übrigens in der Primär. Sechste Empfehlung. Primärer Einsatz des Videolaryngoskops zur endotrachealen Intubation mit Macintosh-ähnlichem Spatel. So, jetzt überlegen wir uns das alle mal. Ich glaube, auf Intensivstation kann man das machen. Notfallmäßig. Ja. Aber wir sind ja Prähospital. Wir haben Videolaryngoskop. Ja. Das heißt eigentlich flächendeckend mittlerweile. Aber gut, wir sind sicherlich auch nicht repräsentativ, aber ich gucke immer primär konventionell. Ich habe als Rückfallebene mir das dahin, lasse ich mir immer hinlegen, das habe ich mir von Torben abgeschaut. Ich habe es einmal bisher verwendet, präklinisch, bei einer Reha.
Ich habe es präklinisch noch nie verwendet. Ich habe bisher ging es immer gut so. Also ist ja auch eine Glückssache. Also einfach noch nicht auf den Patienten getroffen, irgendwann wird er kommen. Aber also, dass die sagen Macintosh-Spatel und nicht irgendeinen hyperangulierten Spatel, also
das ist schon mal gut.
Wie zum Beispiel D-Blade ist ja auch dadurch, das D-Blade ist super und das erspart uns ja auch viele fieberoptische Intubationen oder andere Tricks im OP und auf Intensivstationen. Aber damit muss man schon mal gearbeitet haben, weil mit dem D-Blade ohne Führungsstab und ohne richtig gebogenen Tubus mit Führungsstab ist es extrem schwierig.
Na und die Argumentationskette geht ja so, wenn ich jemanden präklinisch intubiere und da ist ein bisschen Blut im Rachen und das kommt vorne auf die Optik und ich habe einen D-Blade, sehe ich gar nichts mehr.
Ja, stimmt.
Wenn ich einen Macintosh-Spatel nehme, dann kann ich ja immer noch konventionell schauen.
Ja.
Also direkt mir den Larynx einstellen. Und das geht da nicht.
Das stimmt. Ja, doch wahrscheinlich wird das die Zukunft sein, dass man primär mit Video schaut. Ich tendiere auch dazu zu sagen, aber konventionell sind Blut und so viel kleinere Probleme. Wenn du konventionell schaust, als wenn dein Spatel, deine Kamera verdreckt vorne. Aber ich glaube, dass das, ich glaube, das wird bald wegfallen, diese Argumentation. Ich glaube, am Ende ist das die Zukunft.
Das mag so sein. Nichtsdestotrotz sollte man, glaube ich, das andere auch können.
Ja.
Also mit ZVK, mit Ultraschall oder ohne.
Ja.
Also, können sollte man beides. Mag sein, dass man in 10 Jahren anfängt als Assistenzarzt und es gar nicht mehr lernt, weil es sich so durchgesetzt hat.
Kann vorstellbar. Sein. Vorstellbar, ja. Müssen die Kosten noch fallen, ne?
Ja. Gut. Aber ich finde es interessant, dass sie es aufschreiben. Und bei meiner Frau auf Intensivstation, die hat es primär jetzt, sie ist in der Anarbeitung gerade, die hat es primär mit Videolaryngoskop auch von Anästhesisten so beigebracht bekommen. Also nicht nur teaching-technisch, sondern auch für sich selber.
Okay. Also ja, dass wenn ich mich daneben stelle und jemandem das auf Intensivstation von null auf beibringe, dass ich sage, wir nehmen das Video, du guckst konventionell mit dem Video und ich sehe, was du siehst, um einfach auch dir was zu erklären, das macht Sinn, dass man wirklich sagt, guck auf den Monitor. Hätte ich bisher nicht so gemacht, aber ist vielleicht, wenn man sagt, du bist eh nur auf Intensivstation tätig, du wirst immer das Video hier haben. Ja, warum nicht? Wahrscheinlich ist es die bessere Variante.
Vielleicht. Also, mag sein. Ich habe übrigens gelernt, wenn man viel PlayStation spielt, dann kann man besser mit D-Blade intubieren.
Okay. Ich kenne das mit Gastroskopieren, beziehungsweise Koloskopieren, dass man das...
ist wahrscheinlich auch so, weil es einfach die Koordination und Monitor anders als das, was ja. Du vorne siehst. Und also Hände und Augen unabhängig voneinander.
Ja.
Ich spiele nicht so viel PlayStation, ich kann da nicht so viel dazu sagen, aber ich kann trotzdem ganz ordentlich mit D-Blade intubieren. Jetzt kommen wir zu Kindern. Auch dazu hat sich die Leitlinie ausgelassen. Mhm. Bei Kindern soll primär Maskenbeatmung mit beidhändigem C-Griff plus oder also mit oder ohne Gürteltubus durchgeführt werden. Erscheint mir plausibel. Mhm. Erstens ist Maskenbeatmung bei Kindern relativ simpel, würde ich sagen. Also außer bei irgendwelchen Fehlbildungen, das sind natürlich Spezialfälle, aber sonst normalerweise ist es recht einfach. Und die Expertise in der Atemwegssicherung von Kindern, sprich Intubation von Kindern, ist sicherlich noch deutlich geringer als bei Erwachsenen, wenn man über die Fläche der Notfallmedizin absolut, in Deutschland geht.
Ich stimme mit dieser Empfehlung absolut überein, wo ich gerade gestutzt habe, beidhändiger C-Griff. Also ja, Kinder, aber Kinder sind ja schon mit dem einhändigen C-Griff meistens einfach
Genau, fand ich auch komisch. Erläutern sie auch nicht näher. Ich bin darüber aber nicht so gestolpert wie du, sondern ich habe nur gedacht, Mensch, die rechnen auch mit ganz schön vielen Leuten, dass einer mit zwei Händen einen Zickriff machen kann.
Aber ich meine, mal ehrlich, also für einen Erwachsenen Beitänige, aber für ein Kind brauchst du doch eigentlich, ja, wenn man es häufiger macht, braucht man es nicht. Kleine Finger in den Kiefer.
Also ich glaube, jemand, der auch beim Erwachsenen eine sichere Beutelmaskenbeatmung mit Zielgriff kann, der braucht bei Kindern nicht einen beidhändigen Zielgriff. Würde ich mich jetzt hier mal hinstellen und das
Ganze mutig behaupten. Außer jetzt bei einem extrem adipösen Kind, das schon...
Ja, das ist aber dann ja auch eher ein erwachsenes Kind sozusagen. Also das ist dann ein erwachsenes adipöses Kind und dann mag es schwierig sein. Ja. Aber ansonsten glaube ich nicht, dass das erforderlich ist. Ich denke, das zielt darauf ab, dass die Routine mit Kindernotfällen wirklich sehr gering ist und im Stress und Hektik des Ganzen wahrscheinlich dann die Basics auch schnell vergessen werden.
Ja.
Daraus könnte ich mir vorstellen, das ist so ein Leitlinie, ist immer eine Konsens von allem. Dann wird empfohlen, bei Kindern als extraglottischer Atemweg nicht der Larynx-Tube, sondern die Larynx-Maske.
D'accord.
Bin ich auch voll dabei. Ich bin ja sowieso ein Verfechter der Larynx-Maske. Aber das ist die 10. Empfehlung, wir sind erst bei der 8. Ich glaube, da gibt es auch nichts zu diskutieren und zu dran zu rütteln, kann man einfach so stehen lassen. Dann 9. Kapnographie kontinuierlich nach jeder Atemwegssicherung.
Ich hoffe, das ist etabliert mittlerweile.
Ich bin manchmal noch erstaunt, dass man das immer wieder einfordern muss.
Ja, ich glaube, das liegt nicht daran, dass es irgendwer nicht will, sondern dass es
vergessen wird,
also im Alltag, dass es vergessen wird, weil es einfach zu selten präklinisch passiert. Und ich glaube, deswegen muss man es einfordern. Und ich meine, ich glaube, du machst das ähnlich, aber ich gehe immer einmal eine Checkliste, ob im Kopf oder mit allen durch. Haben wir alles? Haben wir alle Medikamente? Während ich präoxygeniere sozusagen, um diese 4 Minuten aufzufüllen. Und da gehört bei mir die Kapnographie fest mit dazu. Und
genau. Also gerade präklinisch. Weil ich wollte ja mal dieses tolle Plakat, was ich glaube die Kollegen von Nerdfamilie mal vorgestellt haben. Das hätte ich gerne auch gehabt, aber das wollte keiner.
Dieses Poster, was man auf die Ablage legt da.
Genau. Habe ich mal versucht, auf Intensivstation Mons einzuführen, aber dann habe ich dann gelernt, dass wir das alles können.
Ja, ja.
Immer und grundsätzlich jederzeit. Um dann 2 Stunden später zu intubieren und da fehlte dann der Führungsstab. Aber egal.
Ja.
Was zu beweisen war.
Geschichten aus der Realität.
Genau. 10. und letzte der Kernempfehlung. Und dies will ich auch nochmal richtig schön, das muss man sich aus der Zunge zergehen lassen und ich würde mir wünschen, dass es wirklich so wäre. Ausnahmslose Ausbildung der Techniken am Patienten und gegebenenfalls Anpassung der prähospitalen Ausstattung an den Klinikstandard.
Okay, das heißt für uns Larynxmaske.
Das heißt für mich, super, also extraglottischer Atemweg, Larynxmaske. Wir haben zwar auch ein paar Larynxtuben im Critical Airway-Wagen, das ist wirklich, die laufen regelmäßig ab.
Bin ich absolut von überzeugt, ja.
Also,
nutzt keiner in der Klinik.
Die nutzt keiner und deshalb können wir auch, wenn wir sagen, wir möchten diese 45 Anwendungen der extraglottischen Atemwegshilfe schulen, an Notfallsanitäter zum Beispiel, dann müssen wir ja zwingend, wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, da hinzukommen, müssen wir zwingend auf den Rettungsmitteln auch Larynxmasken haben.
Ja.
Weil sonst machen sie ja null. Innerklinisch.
Ja.
Am Patienten. Ne? Und ich hatte heute ein schönes Erlebnis mit einem Notfallsanitäter Auszubildenden in meinem Saal. Habe ihn gefragt, hast du schon mal intubiert? Ja, ganz am Anfang des Praktikums, 2. Lehrjahr und so. Dann hat er es wohl mal gemacht und ich gesagt, na gut, dann ist jetzt deine große Stunde. Mach mal. Naja, Ausgang kann sich jetzt jeder denken, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall erzählte er mir hinterher, dass ja an der Puppe immer ganz einfach ist. Auch den Mund aufmachen ist an der Puppe ganz einfach und das Einstellen ist immer ganz einfach und ach nee. Und das ist genau das Problem. Genau wie Larynxtuben am Modell von Ambu immer super sitzen oder an dieser Leerlei-Puppe und in der Realität das manchmal doch äußerst bescheiden ist. Und es gilt für Larynxmasken ja auch, wie oft habe ich schon eine Larynxmaske replatziert? Also jetzt nicht präklinisch, sondern so grundsätzlich, weil sie beim ersten Mal einfach umgeschlagen war oder keine Ahnung.
Also, ich glaube, umschlagen würde ich sagen, passiert regelmäßig, also 1 von 10, 1 von 20 Mal irgendwo in dem Bereich passiert das.
Und wenn man sich überlegt, dass man jetzt unter Reanimation da irgendwie am Machen und Tun ist, dann fällt es vielleicht nicht auf.
Ja.
ist das ja irgendwie blöd. Deshalb muss natürlich da die höchstmögliche Routine her. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig. Wir würden uns wünschen, dass es so ist. Vielleicht ist es bei euch ja schon so in euren Rettungsdienstbereichen. Dann würde mich interessieren, wo das so ist. Und vielleicht gibt das mal einen Hinweis.
Was mir im Larynxtubus schon mal passiert ist, Fehlerquelle, da habe ich den oberen Kaff des Larynxtubus an dem Gebiss des Patienten aufgerissen. Der hatte so eine Metallklammer.
Ich dachte, du hast ihn festgeklebt.
Nee, der hatte so eine Metallklammer ja. für sein Gebiss und das war so ein bisschen scharfkantig und ich habe den halt aufgerissen und jeder, der den Larynxtubus schon mal benutzt hat, wenn man den aufpustet, kommt er noch so ein Stück hoch ja. aus dem Rachen und dann macht es Puff. War der Larynxtubus
im Eimer. Arsch.
Ja.
Genau. Und was hast du dann gemacht?
Dann habe ich Beutelmaskenbeatmung und auf dem RTW waren es weiter. Also einer auf dem Rucksack, einer auf dem RTW.
Luxus.
Luxus, aber war dann auch, das war noch in meiner Rettungsassistentenzeit, dauerte im Endeffekt, bis der Notarzt, das NEF da war, glaube ich. Mhm. Naja, ich weiß nicht mehr genau, wie es ausgegangen ist. Am Ende ist mir im Kopf geblieben, dass man an diesem Gebiss super den Larynxtubus kaputt machen kann.
Also, Vorsicht, ja. Also, im Zweifel mit Haftcreme abpolstern das Ganze. Ja, das ist die Kurzform der S1-Leitlinie Prähospitales Atemwegsmanagement. Ich glaube, vielen sind die meisten Dinge davon, die werden sagen, ah Mensch, das machen wir doch eh schon so oder das war mir immer schon klar. Man muss immer vergegenwärtigen, ja, nur weil in der Formwelt oder so das die ganze Zeit schon so gemacht wird, heißt das nicht, dass in der Fläche so gemacht wird. Und um politisch Änderungen durchzusetzen, bedarf es so einer Leitlinie, damit überhaupt auch, sag ich mal, bei allen ärztlichen Leitern und so das in den Fokus rückt, dass man da was ändern muss, dass man vielleicht was anpassen muss, dass man vielleicht gewisse Mindeststandards fordern muss, bevor man invasive Maßnahmen freigibt und so weiter und so fort. Und ich glaube, Torben auch und ich sowieso bin großer Verfechter des Facharztes für Notarztfallmedizin und wenn man natürlich so gewisse Mindestanforderungen hat, dann geht das ja auch tendenziell in solche Richtungen.
Ja.
Man könnte jetzt ja ganz leicht auch irgendwelche Dinge hier definieren, in die nur ein Internist erfüllen kann und kein Anästhesist zum Beispiel.
Das stimmt. Das ist eigentlich eine wunderschöne Überleitung zu meinem ersten Thema. und die will ich mal nutzen.
Als ob ich es einstudiert hätte.
Ja, und es ist nicht gescriptet gewesen, das ist das Schöne dran.